Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Eine ganz lange Spaghetti und an den Enden jeweils ein Hund. Susi und Strolch, crazy in love. Dieser 90er Jahre Disney-Film, damit sind viele von uns aufgewachsen und diese Filme haben uns auch geprägt. Auch in Sachen Liebe. Ein klares Bild. Es gibt diese eine Person oder diesen einen Hund und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Die Schöne und das Biest, Ariel und Erik und Pocahontas, die hatte ja eigentlich auch nur Augen für einen. Und Romcoms, die liefern auch eine richtig ordentliche Portion Schmachtpotenzial und ein verklärtes Bild der Liebe. Wir gucken uns heute mal das Konzept der romantischen Liebe an. Das machen wir mit Shader Kurt und mit Paartherapeut Erik Hegmann. Er ist Spezialist in Sachen Disneyfizierung der Liebe. Hi Erik.
Hallo Charlene.
Was meinst du denn genau mit der Disneyfizierung der Liebe?
Also es geht nicht alleine darum, was Walt Disney oder die Disney Productions machen, sondern es geht eigentlich darum, dass unsere Sicht auf die Liebe und unser Eindruck von der glücklichen Beziehung durch Medien immens geprägt wird, mehr als das jemals zuvor der Fall war. Und dazu gehören natürlich auch soziale Medien wie Instagram oder Facebook, weil dort setzt man sich ja dann auch als Paar ins rechte Licht und zeigt eine Momentaufnahme, die nach Möglichkeit schön ist. Die schlechten Fotos veröffentlicht man ja eigentlich nicht. Was man nicht sieht, ist, wie lange es vielleicht gedauert hat, bis man den Strand gefunden hat, um dahin zu kommen. Wie lange man gestritten hat, bis man die Aufnahme gemacht hat.
Und stimmt, immer erstes Date, alles perfekt, boom, alle glücklich und dann zack, geht's gleich weiter.
Genau. Und was ist der Nachteil davon? Viele Menschen erleben jetzt dann ein Date, das nicht so gestaltet ist, irgendwie als schal, als da klickt nichts. Und genauso erleben viele Menschen bei der Partnerwahl eine Partnerin oder einen Partner, bei dem sie das Gefühl haben, da muss ich nicht kämpfen. Da fehlt diese Achterbahnfahrt von hoch und runter, von will sie, will er nicht, will sie nicht. Was ihnen in den Filmen und in den Serien ja erzählt wird, das gehört dazu.
Das ist ja meistens der Inhalt vom ganzen Film, ne? Am Ende ist das Happy End. Aha, die beiden haben sich bekommen.
Ja, und jede Geschichte, jedes Produkt, alles wird heute über Liebe verkauft. Also es gibt kaum etwas, was nicht mit einer Liebesbeziehung irgendwie garniert wird. Und diese Liebesbeziehung, die darf nicht so sein, wie sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Nämlich zwei Menschen lernen sich kennen, quatschen ein paar Nächte durch, haben viel Spaß miteinander, sitzen viel auf dem Sofa, gehen ein bisschen spazieren. Da sind keine tollen, spannenden Bilder für einen Film. Da fehlt die Dramaturgie. Und die wird nachträglich reingemacht. Und damit wird etwas idealisiert, nach meiner Beobachtung, was eigentlich nicht idealisiert werden sollte, nämlich bestimmte Verhaltensweisen, wie einer zieht sich zurück, der andere rennt hinterher und dann zieht er sich noch mehr zurück und all das, was vielleicht auch landläufig gerne so mittlerweile als toxische Beziehungsdynamik bezeichnet wird. Und sowas ist eigentlich ermüdend, erschöpfend, tut den Menschen nicht gut, wird aber als etwas Normales propagiert und die wollen unsere Zeit, die wollen nicht unser Glück.
Und das heißt einmal, ich unterbreche dich kurz, einmal sprichst du ja eine gewisse Dramatik an, nach der wir uns dann scheinbar verzehren und auch nach einer Perfektion. Was macht es denn mit uns, mit unserer Beziehungsfähigkeit, wenn wir immer wieder an diesen hohen Ansprüchen scheitern, weil es eben nicht ist, in Klammern, wie in den Filmen?
Das ist ganz schlecht für unseren Selbstwert. Und da muss man auch kurz noch sagen, wir führen heute mehr Beziehungen als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Und das macht was mit uns. Jede Trennung, jeder Verlust, jede Zurückweisung, auch bei der Partnersuche, das macht was mit unserem Selbstwert. Und die Folge ist, wir versuchen uns zu schützen davor, dass uns das wieder passiert. Und da gibt es zwei große Strategieblöcke. Das eine ist die Selbstoptimierung, die du gerade erwähnt hast. Nämlich, ich versuche es besser zu machen. Nicht, ich mache was anders, sondern ich mache mehr davon und ich mache es noch besser. Und wenn es dann nicht klappt, dann bestätigt mir das ja, du hast dir nicht genug Mühe gegeben. Die Folge ist, ich habe eine Checkliste. Und die gehe ich im Kopf durch und da sitzt mir dann jemand gegenüber und das ist maximal so romantisch wie ein Bewerbungsgespräch, aber das ist kein Date, weil ich mich schützen möchte.
Und weil wir eigentlich dann schon ziemlich versteift sind, was wir suchen. Also ich meine, wir wissen irgendwie schon, Zweckehe ist jetzt nicht so prall, das wollen wir auch nicht, aber würdest du sagen, es gibt überhaupt noch die erfüllende romantische Liebe oder ist das alles Quatsch und wir sollten uns da auf eine andere Realität einstellen?
Ich glaube natürlich, dass es die erfüllende romantische Liebe gibt, keine Frage. Die ist aber etwas, was nicht auf den ersten Blick entsteht, sondern die entsteht durch gemeinsames Erleben. Das ist nichts, was ich erwarten darf für den Anfang als Startpunkt. Das wäre so, als würde ich erhoffen, dass ich mit 150% loslege. Was soll denn danach noch kommen? Es kann ja nur nach unten gehen. Und dieser Wunsch auf die Liebe auf den ersten Blick, was sowieso nur sexuelle Anziehungskraft ist, das ist eine ganz fatale Botschaft. Es muss alles von Anfang an perfekt sein. Nein, muss es nicht.
Es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die leben polyamor oder in offenen Beziehungen. Da frage ich mich, haben wir den Peak dieser überromantisierten Vorstellung der Liebe nicht bereits überschritten? Also wir, die junge Generation.
Also nach meinen Beobachtungen nicht. Und es gab eine Studie und das kam eben schon raus, fast jeder Dritte wünscht sich wirklich eine Beziehung wie im Film. Und je jünger sie sind, umso mehr sind sie eigentlich davon beeinflusst, weil durch das Telefon sind wir 24 Stunden im Internet und dadurch sind diese Medien, diese Botschaften für uns jeden Tag ständig verfügbar und abrufbar. Das macht natürlich etwas mit uns. Aber wir konzentrieren uns schon darauf, weil wir zum Teil auch andere Rollenvorbilder gar nicht mehr haben. Die Großfamilie über mehrere Generationen, wo man miterlebt hat, wie ist das mit den Großeltern, wie ist das mit den Eltern und sowas, das kennen viele so nicht. Wir kennen den Beziehungsalltag auch häufig gar nicht. Wir glauben, Beziehungsalltag ist so, wie wir ihn in den Medien sehen. Und nein, das ist er nicht. Das ist schon ein Thema, an dem eben viele Paare und auch viele Partnersuchende scheitern, weil es sich für sie nicht fertig, nicht rund, nicht stimmig anfühlt. Es gibt diesen Satz, viele Paare trennen sich heute nicht, weil sie unglücklich sind, sondern weil sie glauben, mit jemand glücklicher werden zu können. Und das ist total schade. Da bin ich wirklich sehr romantisch, weil ich glaube, man sollte schon sich um Liebe bemühen. Man sollte sie pflegen und man sollte versuchen, ja, daraus etwas zu machen, was beide Partner oder auch mehr Partner nach Möglichkeit glücklich macht. Du hattest noch Polyamorie angesprochen. Mhm. Ein Satz dazu. Ich glaube nicht, dass Polyamorie mit weniger Romantik auskommt als eine Zweierbeziehung. Also das kann ich mir schwerlich vorstellen, dass es daran mangelt. Ich glaube, das Problem ist eher zu hoffen, dass dieses Glücksgefühl, das mir propagiert wird, das ich auch manchmal hoffentlich erlebe, dass das etwas ist, was die ganze Zeit festgehalten werden müsste und was man immer wieder am besten ständig haben muss. Und so ist das Leben natürlich nicht. Wir haben nicht nur Glück. Wir müssen das auch aushalten, dass es anders ist. Daran reifen wir auch gemeinsam als Persönlichkeiten und als Paar. Denn wenn wir ins Alter kommen, wir werden einfach mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert. Auf die müssen wir uns einstellen. Wir müssen lernen, dahin zu kommen und nicht dann aufzugeben. Das wäre total schade.
Wie schaffen wir es denn, einen, ich sag mal, sanften, wohlwollenden, realistischen Blick auf die Liebe zu bekommen und uns vielleicht eher abzuwenden von überromantisierten Vorstellungen?
Diese Spurrealismus, die es braucht, die muss ja nicht unbedingt das Romantische ruinieren. Also beispielsweise empfehle ich Paaren Date Nights. Das heißt so etwas wie einmal in der Woche sich zusammensetzen und etwas gemeinsam machen, so ein bisschen so wie damals, als man sich kennengelernt hat. Und da braucht es so eine Abwechslung von Bewährtem und von Neuem. Bewährtes, das heißt Dinge, die ritualisiert sind vielleicht schon ein bisschen, wo man weiß, das macht uns beiden Spaß. Und dann gibt es Dinge, die haben beide zusammen noch nie gemacht. Da kann man einander neu erleben. Und in so einer Situation kann man sich auch immer wieder neu verlieben.
Okay, Erik, ist alles notiert. Danke für deine Zeit.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, Charlene.
Deutschlandfunk Nova.
Die Liebe. Wie sieht die denn aus? Zwei Menschen daten, heiraten und dann leben sie happily ever after. Das ist möglich. Oder ihr denkt so, nee, sorry, aber so leben wir ja wohl schon lange nicht mehr. So oder so. Solche Bilder, die sitzen oft ziemlich fest in unserem Kopf. So eine Idealvorstellung. Shader Kurt, die hat ein ganzes Buch über die romantische Liebe geschrieben, heißt Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und wir haben gequatscht. Hallo Shader.
Hallo, hi.
Das Idealbild von einer romantischen Hetero-Beziehung, wie stark war das früher in deinem Kopf?
Ziemlich stark. Also vor allem in meiner Teenie-Zeit hatte ich ein sehr konventionelles und ich würde auch jetzt mit Rückblick sagen, irgendwie auch ein gewaltvolles Bild von der romantischen Liebe, dass sie immer irgendwie Leid bedeuten muss, dass ich mich gerade als weibliche Person für die Liebe irgendwie aufopfern muss. Oder, und das ist eben dieser klassische Gegenpol dazu, den du eben auch schon erwähnt hast mit Happily Ever After, und zwar die Liebe eben als dieses absolute Happy End, das Heilsversprechen, die Lösung für alles, die sich jedweder Ungerechtigkeit und jedem Unglück in den Weg stellt. Und alles dazwischen, also eigentlich diese ganzen Grautöne, wo Menschen miteinander hadern, wo sie um eine gemeinsame Zukunft ringen, lernen auch miteinander solidarisch umzugehen, auch wenn die Umstände dagegen sind oder wenn sie auch manchmal im Konflikt sind oder andere Vorstellungen haben, das habe ich halt erst mit der Zeit gelernt. Also all das, wo Beziehungen einfach Arbeit bedeuten und diese Arbeit manchmal auch einfach sehr mühsam und sehr unspektakulär ist, dass man sie jetzt nicht in großen Hollywood-Romanzen erzählen könnte.
Hat Hollywood auch dein Idealbild geprägt oder woher kam das?
Hollywood auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich auch als Kind sehr viele türkische Soap-Operas geschaut, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Aber gleichzeitig natürlich habe ich auch jeden Tag vor Viva und MTV gesessen, vor allem nach der Grundschule, und habe mir Britney Spears angehört, die singt I Was Born to Make You Happy, also was einer meiner Lieblingssongs damals war.
Ja, auch ein Kracher, ja.
Ja, voll der Kracher. Und ich meine, ich höre das immer noch sehr gerne, aber ich meine, man muss sich halt mal reinziehen, was sie da singt. Also dieses männliche Du singt sie ja da an und sagt im Grunde, ich bin eigentlich nur geboren, um dich glücklich zu machen.
Ja, ist ein Kracher, halt absolut devot.
Genau,
ne?
Super patriarchale und hierarchisierende Vorstellung von Liebe ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht nur den Schuh so den sozusagen der Popkultur zuschieben. Es sind natürlich auch Erzählungen, die in der klassischen bürgerlichen Literatur auch total krass vertreten sind. Also mit denen ich auch in der Schule in Berührung gekommen bin, von Schiller über Goethe und wie sie nicht alle heißen. Und auch da gibt es immer wieder gewisse patriarchale, sexistische Vorstellungen von der romantischen Liebe, die immer als so eine Naturgewalt beschrieben wird, die über Menschen hinabsteigt und auch ganz oft so eine Infantilisierung auch stattfindet von zum Beispiel Männern, vor allem in Heterokonstellationen, die sich halt scheiße benehmen, die übergriffig sind, zum Teil stalken und diese Vorstellung auch so herrscht, okay, die Frau muss irgendwie erobert werden, überredet werden zu ihrem Glück und auf diese Art und Weise eben auch mit diesem Bild von der Naturgewalt eigentlich die Beteiligten so freigesprochen werden von ihrer Verantwortung. Das sind so die Bilder, mit denen ich ganz krass aufgewachsen bin, aber gegen die ich mich auch immer so ein bisschen instinktiv gewehrt habe und dachte immer so, nee, irgendwie kann das nicht so wahr sein eigentlich.
Hattest du irgendwann mal so eine sehr starke Sehnsucht, fast schon einen Leidensdruck nach einer romantischen Liebe, die so ist wie in den Serien oder Büchern?
Ja, eigentlich schon. Also als ich so 18, 19 war, haben sich meine Eltern getrennt. Und da weiß ich noch damals, dass ich dann so eine sehr starke Sehnsucht hatte nach dieser romantischen Beziehungen, also vor allem auch eben durch den Verlust sozusagen meiner klassischen Familie, wie sie bis dahin existiert hatte. Mhm. Und eine sehr krasse Sehnsucht nach diesen Modellen, wo sozusagen einfach alles vermeintlich harmonisch ist und Menschen miteinander treu sind, was aber in dem Sinne natürlich hauptsächlich monogam bedeutet und wo eben diese Ideale einfach unangefochten sind, das auf jeden Fall. Und natürlich auch, wie gesagt, in meiner Teenie-Zeit total krass und hatte da auch super beschissene Beziehungen zum Teil, die nicht so gut geendet sind. Also ja, auf jeden Fall.
Ja, die Sehnsucht kenne ich auf jeden Fall auch und es war bei uns in der Clique auch fast so ein Lebensziel, sage ich mal, aber auf die nächsten 5 Jahre gerechnet, also dass wir das alle unbedingt wollten und dann ist man irgendwie komplett, dann hat man es geschafft, dann ist man auf einem ganz anderen Level. Naja, und dann kamen die Beziehungsfails.
Ja, ich meine, du sprichst es gerade an, ne? diese Vision oder diese krasse Dominanz von der Forderung, überhaupt irgendwie eine Beziehung zu haben und dann die Vorstellung, sie muss irgendwie linear sein, wie so ein Unternehmen. Mhm. Also es muss ein erfolgreiches Unternehmen sein und dann wird der Schritt abgeklappert und der Schritt abgeklappert und am besten am Ende Ehe und Happy End, happily ever after. Ja.
Du lebst heute ja nicht mehr in einer monogamen, romantischen Beziehung. Was sind so deine Maxime? Wie lebst du?
Also ich persönlich, vielleicht erstmal, um auf die Frage zu antworten, lebe heute in Polyamoren, würde man das wahrscheinlich am ehesten nennen, queeren Beziehungen. Also es gibt ja oft dieses polygame Modell, wo so 2 Menschen eine Beziehung führen und dann wird die so ein bisschen erweitert für so, weiß ich nicht, sexuelle Abenteuer oder so. Mhm. Aber eigentlich diese Einheit von diesen 2 Personen bleibt unangefochten. Das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich versuche schon gleichberechtigte polyamore Beziehungen zu führen mit unterschiedlichen Menschen. Hört sich jetzt viel an, aber also im Moment sind es 2, um konkret zu sein. auch wenn das irgendwie auch wiederum komisch ist, das so zu beschränken, weil ich habe auch sehr viele andere Menschen in meinem Leben, die mir sehr viel bedeuten und die ich vielleicht nicht so häufig sehe oder auch FreundInnen. Ich versuche eigentlich genauso viel Zeit wie zum Beispiel jetzt für romantische PartnerInnen für meine FreundInnen mir zu nehmen. Aber Zeit ist natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, der Faktor oder das Problem schlechthin, weil man muss schon viel Zeit und viel Geduld aufwenden, viel Reflexion, Selbstzweifel, um das irgendwie auch möglich zu machen, dein Leben zu organisieren mit mehreren Menschen, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Ängste und Unsicherheiten. Aber es ist halt einfach so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die politischen Verhältnisse eigentlich gegen diese Beziehungsformen sind. Weil eigentlich wollen die nämlich, dass du einfach 8 Stunden am Tag arbeiten gehst, erschöpft nach Hause kommst, vielleicht noch 2 Stündchen Energie für Netflix hast oder um ein bisschen zu quatschen oder ein bisschen zu kuscheln. Aber dann mehr auch nicht. Aber dann nicht mit 2 oder 3 oder 4 Menschen, für die du wirklich solidarisch und fürsorglich sein musst.
Wie gehst du mit den Erwartungen von anderen an dich um? Wie machst du dich frei von den Erwartungen von anderen?
Ja, also ganz frei kann ich mich jetzt natürlich nicht machen von gesellschaftlichen Erwartungen oder auch vergeschlechtlichten Rollenerwartungen. Das sage ich ganz offen, weil das ist ja nicht so ein Workshop, den ich einmal durchlaufe und dann habe ich nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun. Ich gehöre ja zu der Gesellschaft und die prägt mich so tagtäglich und ich muss mich immer auseinandersetzen, auch mit Dingen, die Menschen zu mir sagen oder komischen Blicken. Das merke ich immer noch. Also ich weiß noch ganz am Anfang, als ich mich von der Monogamie sozusagen verabschiedet habe mit meinem Partner damals. Natürlich habe ich das nicht alleine gemacht. Und dann schon Leute zu uns gesagt haben, ja, was stimmt denn nicht mit euch? So ist eure Beziehung vielleicht einfach scheiße und vielleicht wollt ihr euch einfach trennen, aber ihr traut euch einfach nicht. Und immer wieder so ein bisschen diese Sticheleien und irgendwie immer wieder so ein bisschen auch die Message, irgendwie ist eure Beziehung offenbar defizitär, also irgendwas stimmt da nicht und deswegen schlagt ihr jetzt diesen Weg ein. Ich bin ziemlich froh und glücklich darüber, dass wir immer noch zusammen sind und immer noch eine schöne Beziehung haben und dass es nicht bewahrheitet hat. Und in dem Sinne habe ich vielleicht heute ein krasseres Selbstbewusstsein, dass ich gemerkt habe, okay, es funktioniert so, egal was andere sagen und das ist so das Wichtige vielleicht.
Zweifelst du eigentlich die klassische romantische Zweierbeziehung definitiv an oder ist es nur nichts für dich?
Also ich zweifle sie oder ich kritisiere sie auf so einer politischen Ebene als die Norm, als die institutionelle Norm auch, die mit Gesetzen, mit Steuerentlastung etc. bevorzugt wird, auf jeden Fall. Aber auf einer persönlichen, emotionalen Ebene, es ist mir ja total wurscht, wenn Menschen jetzt zum Beispiel sagen, ich bin voll happy in meiner Zweierbeziehung, dann bin ich so good for you, so keep going, was soll ich da sagen? Mir geht es ja einfach darauf hinzuweisen, wir haben ja auch eben über Bücher, Filme, Musik gesprochen, welches Bild uns von Beziehung und Geschlecht eingeimpft wird. auch wenn sich das bis heute auch in Teilen natürlich geändert hat, aber es geht mir auch vor allem darauf hinzuweisen, eben, dass diese Institution des Staates, die monogame Beziehung und alle auch anderen klassischen bürgerlichen Familienmodelle bevorzugt werden, dass sie immer auch im Kontext von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus etc. stattfinden. Und dass das eben viel mit Fragen von ökonomischer Abhängigkeit zu tun hat und sehr viele Menschen sich erst gar nicht den Luxus erlauben können, vielleicht aus dieser monogamen Zweierbeziehung auszubrechen. Mhm. Aber vor allem sehr viele weibliche Personen. Wir haben ein krasses Problem in dieser Gesellschaft mit Altersarmut, mit Frauenarmut, auch Armut für Alleinerziehende. Und diese Fragen hängen alle zusammen. Also eigentlich geht es mir darum, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwelchen Leuten die Beziehung schlecht zu reden. So, ja, und auch wenn sie happily ever after sind, auch so schön. Ich habe da jetzt nichts einzuwenden.
Danke, Shada, für deine Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Romantische Liebe. Wie wir Disney hinter uns lassen. Das hat uns heute beschäftigt. Und jetzt zoomen wir uns raus hinein ins Tierreich. Eure Quizfrage. Welches Tier lebt monogam? Also eine Liebe für immer und ewig. A. Gelbwangen-Amazone. B. Graugänse oder C. Blaupunktfrösche. Die Zeit ist rum. Es gibt den blauen Baumsteiger, ein Frosch. Es gibt aber nicht den Blaupunktfrosch. Der existiert nicht. Es gibt zwar monogame Frösche, aber dieser, der Blaupunktfrosch, kann es nicht sein. C ist demnach richtig. Mein Name ist Charlene Rogall. Habt's schön.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.